Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportpodcast.de.
Die Kantine ist eröffnet und damit einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm, euer Podcast rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich bin natürlich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass, man kann es ja schon fast sagen, mein Co-Moderator hier in gewisser Weise wieder da ist, Eliano Lusem. Hallo Eliano.
Ja moin, Stammkunde.
Ja, Stammkunde sozusagen, ne? Und ich habe ein wunderbares Menü vorbereitet. Es ist so ein bisschen, kennst du, dann in, ich glaube in Polen und Russland gibt es die Suppe Borsch, ne? Und bei uns gibt es die Suppe Borsch, ne? Also ja. Käseplatte, wie ihr wollt, ne? Auf jeden Fall.
Das ist stark.
Eigentlich ist alles wieder ein bisschen heißer geworden in Leverkusen, ne? Während die Platten so ein bisschen abgekühlt waren, als Heiko Herrlich gegangen ist, wird jetzt alles wieder ein bisschen heißer gegessen. Wie gefällt dir die Entwicklung von Bayern 04 unter Peter Bosch?
Ja, also ich finde es super, weil wir hatten ja jetzt schon zwei Werkskantinen und in beiden war der Tenor ein wenig negativ. Und jetzt freue ich mich auch mal, dass wir über positive Themen reden können. Und das können wir, weil sich einiges getan hat. Peter Bosch ist neu. Die Form geht nach oben in der Bundesliga. Und dementsprechend bin ich auch frohen Mutes und mir gefällt das Ganze so, wie es momentan abläuft.
Natürlich ist trotzdem nicht alles Gold, was glänzt. Während der Bosch-Zeit sozusagen, der kurzen, sind ja erst 10 Spiele insgesamt mit Pokal, Europa League und eben Bundesliga, ist Bayer Leverkusen aus der Europa League ausgeschieden und aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Da werden wir natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, generell kann man erstmal sagen, Eliano, 10 Spiele, davon 5 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, 19:9 Tore, 1,7 Punkte pro Spiel, die Peter Bosch mit Bayer Leverkusen eingefahren hat. Vor der Winterpause stand Bayer 04 auf Platz 9 mit 24 Punkten. Ja, und mittlerweile sind wir ja auf dem besten Wege dahin, wieder in Richtung Champions League zu schauen. Ja? Also es ist einiges passiert unterm Kreuz. Und ich glaube, generell kann man erstmal festhalten, die Mannschaft hat wieder eine Idee, Fußball zu spielen. Das war unter Heiko Herrlich oftmals nicht zu sehen. Das gefällt mir unter Peter Bosch sehr, sehr gut.
Ja, das da kann ich mich nur dranhängen, kann ich nur unterschreiben. Unter Heiko Herrlich hat es immer so der Plan gefehlt. Er hat in anderthalb Jahren es nicht geschafft, der Mannschaft einen Stempel aufzudrücken. Das absolute Gegenteil sieht man halt jetzt mit dem Trainer, der zwar ein extremes System hat, aber einen klaren Plan. Und da sieht man einfach, der weiß, wie man Spieler einsetzen kann. Geht da um Julian Brandt oder Kai Havertz und bei denen macht es einfach richtig viel Spaß, denen bei der Arbeit zuzuschauen. Und das ist auch vor allem der Verdienst von Peter Bosch.
Ja, lass uns über Spieler im weiteren Verlauf der Sendung sprechen, aber kommen wir erstmal zu diesem Spielsystem. Bevor Peter Bosch nach Leverkusen gekommen ist, gab es die, die gesagt haben, so wie ich, wie du auch, wir freuen uns auf Peter Bosch. Wir sind erstmal dem Ganzen positiv gegenüber gestellt und dann gab es natürlich auch die, die sofort auf seine Dortmunder Zeit geguckt haben, wo es einen richtig geilen Anfang gab und dann aber auch ein richtig brachiales Ende für ihn. Weniger haben ganz weit zurückgeschaut auf seine Zeit bei Ajax Amsterdam, die ja gar nicht so weit weg liegt, wo er quasi Teile dessen, was wir jetzt spielen in Leverkusen, finde ich, auch schon so ein bisschen angefangen hat. In Dortmund war dann aber auch anderes gewünscht, glaube ich. Muss man vielleicht nochmal in Perspektive setzen, was Peter Bosch da eigentlich für ein Erbe hatte. Ja, dieses Erbe von Jürgen Klopp ja auch noch irgendwo, dann das von Thomas Tuchel sowieso, dann kam er, dann ging Aubameyang. Dann gab es keinen Innenverteidiger für ihn. Also vieles, was da schiefgelaufen ist in Dortmund, was jetzt anders ist. Denn auch wenn er sein 4-3-3 sehr gerne praktiziert in Leverkusen, so kann man doch mal sagen, gerade auch dieses letzte Spiel gegen Freiburg, was wir 2-0 gewonnen haben, plötzlich haben wir auch ein anderes System gespielt. Plötzlich hat man zwischendurch eine Dreierkette gesehen bei Peter Bosz. Und auch sonst muss man sagen, es ist nicht dieses Harakiri-Pressing, was vielleicht die Unkenrufer erwartet haben. Also da ist, finde ich, schon eine absolute Weiterentwicklung bei Peter Bosz zu sehen. Wie siehst du es?
Ja, da hast du absolut recht. Also um mal von Anfang an das nochmal aufzugreifen, ich kann zu seiner Zeit in Dortmund gar nicht so viel sagen, weil ich weiß ja, als Außenstehender ist es immer ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Was ich weiß, ist, dass der Kader nicht wirklich optimal war. Er musste immer wieder irgendwelche Spieler auf Position spielen, die da gar nicht hingehören. Irgendwie dann Axel Sagadou auf Linksverteidiger oder Sokratis als Rechtsverteidiger. Das ist dann halt für einen Trainer auch einfach schlecht. Und ja, es scheint, als hätte er die Bundesliga durch die Zeit besser kennengelernt. Er weiß jetzt mehr, worauf es ankommt. Und ja, trotz allem hat man ihm vor seinem Antritt in Leverkusen halt wirklich vorgeworfen, dass er taktisch sehr unvariabel ist, dass er nur dieses eine System hat, kaum einen Plan B besitzt. Aber das hat sich jetzt durch die letzten beiden Spiele ein bisschen revidiert. Also du hast es schon angesprochen, in Freiburg, gegen Freiburg haben wir ein anderes System gespielt, aber das kam schon gegen in Dortmund zu tragen. Mhm. Das hat mich auch ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so reagiert. Es kam halt infolge der Verletzung von Karim Bellarabi beim Spiel gegen Düsseldorf. Da hat Peter Bosz zunächst das 4-3-3 beibehalten, genauso wie gegen Krasnodar. Da hat er dann Kevin Volland auf die Außen gesetzt und Lukas Alario im Sturmzentrum, wie er es, glaube ich, schon mal manchmal nach Einwechslungen gemacht hat. Mhm. Ja, und jetzt, nach dem schwachen Auftritt gegen Krasnodar, hat er sich anscheinend dazu bewegt gefühlt, das ändern zu müssen, und hat dann eine ganz interessante Variante gewählt, also weg vom 4-3-3 in der Grundformation zu einer Art 4-2-3-1 mit Baumgartlinger und Arangis auf der 6 und dann ein interessantes Positionsspiel von Kai Havertz auf der halbrechten 10 oder halt rechts außen, wie auch immer man es nimmt, aber da ist nämlich auch der Knackpunkt. Also Kai Havertz hat weder als wirklicher Zehner gespielt, noch als rechter Flügelspieler. Ich habe es im Kicker online, habe ich es mal ein bisschen detaillierter geschrieben, aber es war auf jeden Fall eher so eine Halbposition und er hat sich immer in den Halbräumen halt angeboten und hat dann dafür gesorgt, dass Mitchell Weiser auf der rechten Seite Platz hat. Und das Ganze trug sich dann bis auf die linke Seite aus. Du hast es gerade angesprochen, es gab eine Dreierkette. Das war dann auch der Grund, warum in den beiden Spielen Tin Yedwai gespielt hat, weil der einfach ein Innenverteidiger ist von Natur aus. Und er wurde dann als Linksverteidiger aufgeboten, hat sich im Aufbauspiel dann wirklich als Linksverteidiger verhalten, nicht so wie es sonst die Außenverteidiger bei Leverkusen tun, die sich dann oft auch in den Halbräumen offensiv anbieten, sondern er musste seine Position halten, war fast schon eher ein Innenverteidiger in der Dreierkette dann im Aufbauspiel und ja, das war unüblich. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs, ein kleiner taktischer Exkurs, was sich da geändert hat jetzt kurzfristig in den beiden Spielen. Habe ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Peter Bosz hatte die Option, seinen Spielstil bzw. sein System beizubehalten, hätte auch wieder Volland auf die Außen setzen können und dann Alario zumindest gegen Dortmund ins Sturmzentrum packen können, hätte auch Paulinho spielen lassen können. Hat er nicht gemacht. Hat sich dann im Endeffekt auch bezahlt gemacht, weil hat sich als eine sehr gute Variante herausgestellt, wie ich finde.
Ja, absolut. Obwohl gegen Dortmund hast du schon gemerkt, dass die Spieler noch ein bisschen überfordert damit waren. Ne? Also ich war im Stadion, ich habe das so ein bisschen versucht zu beobachten, weil ich das nicht ganz verstanden habe, also im Stadion, weil es einfach für uns nicht so richtig ersichtlich war, wirkt es gerade offensiv manchmal ein bisschen vogelwild. Also, dass gerade Havertz, Brandt und Bailey nicht so richtig wussten, wo sie stehen sollten. Also, okay. Ist alles ein bisschen.
Ja, ich hab das gar nicht so. Also, ich habe das komplette Spiel nicht gesehen, deswegen.
Also, es war halt komisch. So, das hat gegen Freiburg dann wieder mehr Sinn ergeben. Und als ich dann auch deine Erläuterung dazu gelesen habe, habe ich gesagt: So, ja, das hatte dann doch Sinn. Und dann nehmen wir einfach mal. Auch wieder muss man sich immer vor Augen führen, Brandt, Havertz, Bailey sind alle blutjung. Ja, die können, genau. die haben auch noch Schwächen in der Spielintelligenz.
Das vergisst man auch
oft. Also wenn du überlegst, ich glaube, Brandt hat jetzt sein 150. Bundesligaspiel gemacht. Irgendwann war es das 150. oder war es das 100.?
Weiß ich gerade gar nicht.
Auf jeden Fall. 150 Spiele für Bayer Leverkusen. Mhm. So, und man hat schon das Gefühl, der ist schon seit gefühlt 2008 in Leverkusen, der ist aber glaube ich erst seit 2012 oder so da. Keine Ahnung.
13.
Da muss man denen auch so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Freiraum geben, dass es auch nicht sofort funktioniert. Ich fand, gegen Freiburg war das schon viel besser. Da ergab das auch vorne viel mehr Sinn und die Spieler wussten genau, wo sie stehen sollten. Auch die Rolle von Julian Baumgartlinger da finde ich ganz interessant. Das 4-3-3 aber, gerade wenn dann Karim Bellarabi wieder zurückkommt, wird dann wahrscheinlich wieder eine Waffe sein, die er einsetzen wird. Aber ich finde das echt gut bei Peter Bosch, auch wie er sich nach außen gibt. Mir gefällt das gut. Erstmal mag ich seinen holländischen Dialekt total. Und wenn er seine lustigen Wörter benutzt, so zum Beispiel der Spielplatz. Er sagt immer der Spielplatz.
Genau, oder was hat er für Kleiderkabine.
Kleiderkabine. Genau. Also ich mag ihn total. Ich finde, er ist generell nochmal gewachsen, auch so von der ganzen Art und Weise, wie er auch mit den Medien umgeht. Ich glaube, da hat er in Dortmund auch noch Probleme mit gehabt. Das versteht er jetzt besser zu bespielen. Zumindest ist das mal, du bist ja öfter auch bei Pressekonferenzen. Und kannst das,
ja,
kannst
guck
das. Du guckst dir zumindest an, aber du wirst ja vielleicht auch durch deinen Vater mal einen Eindruck bekommen, so wie das Ganze auch ankommt bei den Kollegen. Habe ich schon das Gefühl, dass man in Leverkusen hatte, man ja schon auch Trainer, die mit Presse so ihre Probleme hatten. Ne? Robin Dutt, Roger Schmidt, Heiko Herrlich war da, glaube ich, so ein Mittelding. Und genau. Peter Bosch macht es ganz gut und er geht auch kritisch mit der Mannschaft um. Er nennt jetzt nicht einzelne Spieler als Kritikpunkte. Er lobt auch nicht einzelne Spieler ganz oft so ganz extrem. Das mag er nicht. Er erwähnt schon mal gute Leistungen, aber es ist nicht so, dass er sie dann komplett in den Himmel lobt. Aber er sagt auch, wenn was fehlt und auch seine, wie er sich am Spielfeldrand gibt, das finde ich sehr, sehr erwachsen. Ich glaube, das hat die Mannschaft gebraucht. Ich glaube, die Mannschaft hat einen erwachsenen Trainer gebraucht.
Ja, mit einem Plan. Und ich glaube, das Stichwort, das ihn beschreibt, ist einfach nüchtern.
Ja.
Einfach ein nüchterner Typ in allem, was er macht. Also wirklich sehr, sehr ruhig, sehr sachlich. Zumindest halt in der Öffentlichkeitsarbeit sehr angenehm auch. Was er nicht gerne macht, ist irgendwelche Dinge preisgeben. Also wenn es dann irgendwie um taktisches Gespräch geht, das mag er dann nicht so gerne. Also er gibt halt ungerne irgendwas preis, was irgendwie gegen ihn verwendet werden könnte dann in der Analyse oder so. Aber sonst vom Menschlichen her bin ich sehr, sehr, sehr angetan.
Und was ich in der Spielweise gut finde, Elian, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, es gibt Phasen im Leverkusener Spiel. Und das gefällt mir richtig gut. Ich habe das Gefühl, Wir hatten ja die Spielweise unter Roger Schmidt, wo die Mannschaft nach 80 Minuten einfach komplett im Arsch war. Das kann man auf gut Deutsch so sagen. Die haben sich so totgelaufen.
Definitiv.
Da ging nichts mehr. Und dann hast du so Spiele wie gegen Freiburg noch verloren. Hättest du verloren. Wir hätten gegen Freiburg unter Roger Schmidt verloren. Bleibe ich bei. So.
Ja.
Jetzt unter Peter Bosch, was mir gut gefällt ist, und das ist auch in dieses neue System, was er jetzt spielt, dieses neue System, dieser Plan B, den er spielt. Es gibt so Pressing-Phasen. Wir spielen minutenweise extremes Pressing, da wird auch voll hinterhergegangen und dann wird sich wieder zurückgenommen. Und das stellt dann wiederum den Gegner vor die Aufgabe, dass Leverkusen sich dann wieder recht, tatsächlich auch defensiv recht gut aufstellt und es auch für die Gegner schwer ist, da Wege durchzufinden. Und dann wird wieder gepresst. Und dann hast du diese Umschaltsituation, diese Überfallsituation, die wir halt wunderbar beherrschen in Leverkusen. Das heißt, Peter Bosch scheint nach den Stärken der Mannschaft auch die Spielweise anzupassen. Und das ist ja genau das, was man sich gewünscht hat in Leverkusen. Endlich mal ein Trainer, der sowohl die Positionen versteht, da kommen wir gleich noch zu den Spielern, aber auch die Spielweise, die diese Spieler beherrschen. Weil den Schmidt-Fußball, irgendwann waren, glaube ich, alle überfordert und halt kaputt. Der Herrlich-Fußball, ja, der war halt ohne Plan.
Ja.
Leider. So.
Ja.
Also so sympathisch wie Heiko Herrlich ist, der war halt ohne Plan. Und jetzt kommt mir Peter Bosch, einer, der beides irgendwie verbindet. Und es gibt auch diese Dreiecke, die sich bilden im Spiel. Und das gab es halt auch lange nicht mehr in Leverkusen. Also wenn wir dann den Ball haben, dann bilden sich recht schnell Dreiecke, in denen gespielt wird. Natürlich hast du noch den typischen Leverkusener Ball quer übers Feld. Ne? Den kriegst du auch nicht raus. Ich glaube, der steckt so tief drin, in der Hoffnung, dass ihn jemand abnimmt und dann muss das schon funktionieren. Sei geschenkt. Aber auch gegen Dortmund, gerade in diesen ersten 30 Minuten, als wir Borussia Dortmund komplett dominiert haben, du hattest immer diese Dreiecksituation, ob dann Baumgartlinger sich eingeschaltet hat oder Rangnick sich eingeschaltet hat, mit den beiden quasi Außenspielern das Ganze gemacht hat, bis hin zum Tor nach vorne. Auch dieser Konter von, oder dieser Angriff von Radetzky eingeleitet auf Brandt.
Ja, genau.
Das Tor gegen Freiburg, das 2-0. Mhm. So, da hat sich auch recht schnell ein Dreieck gebildet mit Havertz, Brandt, Doppelpass und dann rein in die Mitte. Und dann konnten sich ja Bailey und Volland aussuchen, wer das Ding macht. So.
Ja, genau.
Und das finde ich so toll. Da kriege ich jetzt Gänsehaut. So einfach, weil ich einfach wieder das Gefühl habe, in Leverkusen wird Fußball gespielt. Da muss man sich natürlich die Frage mal stellen. Glaubst du, die Mannschaft von Bayer Leverkusen passt generell einfach erstmal besser zu Peter Bosch?
Wie meinst du die Frage genau?
Also, im Vergleich zu Borussia Dortmund jetzt. Also wenn wir das, also das, du hast es ja gerade angesprochen, das waren viele Faktoren, die in Dortmund ja auch mit einbezogen werden müssen. Also und man hört ja immer so ein bisschen quer und ich habe tatsächlich das Gefühl, es gibt jetzt mal einen Trainer und eine Mannschaft. Klar, die wird im Sommer verändert werden müssen an manchen Stellen und ob das jetzt Abgänge oder Zugänge sind, schauen wir mal. Aber insgesamt scheint das echt ganz gut zu passen miteinander.
Ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, dass Leverkusen mit dem Material, was die Mannschaft einfach an Spieler hat, muss sie einfach den Ball haben wollen. Die haben Spieler, die wissen einfach, was man mit einem Ball anfangen muss. Und dann brauchst du halt einen Trainer, der das fördert und auch fordert. Und den hast du jetzt. Und so kommt es dann zustande. So kommt dann halt eins zum anderen. Dann hast du halt spielstarke Spieler wie Brandt und Havertz und die profitieren dann davon, wie du das angesprochen hast, von den Dreiecken, die sich durch eine Formation, wie es halt bei einem 4-3-3 bzw. 4-1-4-1 dann halt ist, das kannst du dir ja aufmalen und du kannst dir, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Dreiecke das am Ende sind, wahrscheinlich endlos viele, aber ja, die profitieren dann davon und dann kommt halt eins zum anderen und dann passieren auch die Tore, wie gegen Freiburg. Das war, du hast fast, glaube ich, Konter gesagt, aber es war ja kein
Konter. Es war kein Konter. Also es war
wie soll es ein Konter gewesen sein? Ja, die waren ja, haben ja selber das Spiel gemacht.
Ja.
Und ja, aber dasselbe Gefühl hatte ich halt auch. Aber also du hast...
Das ist noch so Gewohnheit. Nicht. Ist noch so Gewohnheit, weil normalerweise sind diese Angriffe bei uns einfach Konter und plötzlich haben wir die selber ausgespielt. So, das kenne ich so nicht. So, das ist einfach, das habe ich verlernt als Leverkusen-Fan. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über das, was in Leverkusen aktuell so passiert, blicken natürlich heute auch noch voraus und müssen auch über die Spieler sprechen, die unter Peter Bosch sowohl richtig aufgeblüht sind, als auch noch mehr unter Ferner liefen laufen, als sie tatsächlich sogar noch bei Heiko Herrlich gelaufen sind. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, bei der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de. Wenn man zu viele Sendungen macht, naja, bis gleich.
Calcius Jamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wir sind zurück in der Werkskantine am Wasserturm, dem Podcast rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Eliano Lucem ist mein Gast. Und wir sprechen weiter über die Entwicklung unter Peter Bosch, müssen aber auch, Iliano, tatsächlich über das sprechen, was halt nicht so erfolgreich lief für Bayern 04, nämlich das DFB-Pokal-Achtelfinale in Heidenheim sowie die Europa-League-Zwischenrunde gegen FK Krasnodar. Aus beiden Pokalwettbewerben ist man ausgeschieden, obwohl man sich, glaube ich, schon wieder leise Hoffnung gemacht hat, gerade im DFB-Pokal weit zu kommen. Das war dann nach dem Spiel gegen die Bayern ein herber Rückschlag, erstmal so fürs eigene Gefühl, denke ich mal, viel mehr als das, dass man sich gegen gute Zweitligisten immer schwer getan hat, auch gegen schlechte Zweitligisten. Es sind oft Zweitligisten, gegen die sich Leverkusen im DFB-Pokal schwer tut. Der erste FC Kaiserslautern lässt grüßen. Ja. Dann hat man gegen Mainz aber 5-1 gewonnen. Trotzdem, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, was dieses, damit haben wir das wieder gut gemacht angeht. Ne, das war ja auch so ein Tenor in manchen Interviews, auch Julian Brandt hat diesen Tenor angeschlagen, jetzt haben wir es ein Stück weit hoffentlich wieder gut gemacht. Nee, denn wenn du aus dem Pokal ausscheidest, dann scheidest du halt aus dem Pokal aus, auch gegen Krasnodar. Was sind für dich da so die Gründe gewesen, warum das nicht geklappt hat? Ist es Naivität gewesen, fehlende Reife bei manchen Spielern? War es wieder ein typisches Leverkusener Mentalitätsproblem, was Peter Bosch noch nicht angehen konnte, weil einfach sehr, sehr viel jetzt für ihn anstand in der kurzen Zeit, die er in Leverkusen ist? Oder hast du da ganz andere Gründe für gesehen?
Also ich bin auch sehr, sehr zwiegespalten einfach. Und zwar habe ich so das Gefühl, auch wenn ich es nicht wirklich aussprechen möchte, aber ich habe so das Gefühl, dass das dass die beiden ausscheiden aus, ja,
den Pokalwettbewerben Absicht war,
genau,
oder was?
Genau. Dass sie nicht ganz unkalkuliert war, also dass man sie so ein bisschen einkalkuliert hat. Und das wird auch so ein bisschen dadurch bewiesen, dass man sich trotz der Leistungen, die definitiv schlecht waren, also gegen Heidenheim, das war grausam, Krasnodar war einfach blutleer, aber danach hat man wieder einfach so gespielt, wie man es halt kannte, und man hat sich gar nicht davon beirren lassen, als wäre es einfach nur so ein Zusatzspiel, so ein Freundschaftsspiel gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das dem Ganzen zugute kommt, vor allem, weil man gegen Heidenheim gesehen hat, was passiert, wenn die Mannschaft oder wenn Peter Bosch ein bisschen rotieren muss. Also da waren manche Spieler oder da haben manche Spieler gespielt, die waren einfach nicht wirklich wettbewerbstauglich in der Formation, zumindest an diesem Tag, wollen wir nicht zu streng sein. Und ja, deswegen sehe ich das Ganze gar nicht mal so tragisch, aber es gibt natürlich trotzdem zu bedenken, einfach, ja, weil im Endeffekt darfst du mit der Mannschaft ganz nüchtern betrachtet nicht gegen Heidenheim und Krasnodar aus irgendwelchen Pokalwettbewerben ausscheiden.
Tatsächlich habe ich das auch öfter gelesen bei Twitter, diese Bayern04-Blase, die man halt so hat, ja, hatte allerhand Meldungen dazu eigentlich, ne? Die einen sagten, so dieses typische Leverkusener, ach komm, wird halt wieder besser.
Ja, genau, ja.
Die gibt's immer.
Klar.
Die kriegst du nicht weg. Dann hast du manche gehabt, die haben sich tierisch aufgeregt, dann hast du die gehabt, die dann auch diesen Ton angeschlagen haben wie du, ne? Und wenn man sich das dann so ein bisschen mal durch den Kopf gehen lässt, ist die Chance, noch Vierter zu werden, wo wir ja Neunter waren zu Beginn der Rückrunde und die uns jetzt hochgearbeitet haben und so im Dunstkreis 4, 5, 6 rumlaufen, Borussia Mönchengladbach so ein bisschen unter die Räder zu kommen scheint, man noch direkte Duelle gegen Leipzig und Frankfurt hat. Klar, kann man dann sagen, einerseits gerade der DFB-Pokal, das sind wenige Spiele, da spielt man, glaube ich, das nächste erst Ende April oder sowas oder Mitte April, keine Ahnung. Europa League ist wieder was anderes, da musst du wieder reisen, da verlierst du wieder Kraft. Genau. Da musst du wieder Sonntag spielen. Ne? Keiner spielt gerne sonntags oder montags. Europa League kann ich sogar noch ein Stück weit nachvollziehen. DFB-Pokal war halt einfach, naja, Heidenheim hat es gut gemacht. Sagen wir einfach mal so.
Ja,
aber das habe ich mittlerweile so abgehakt, dass ich einfach sage, dann musst du aber, Iliano, wirklich progressiv, und ich fand das bei Alexander Dragovic richtig, richtig gut im Werkself-Fan-Talk nach dem Spiel gegen Freiburg auf der Bayern 04 Facebook-Seite, wir wollen in die Champions League. Das muss das Ziel sein.
Ja, definitiv. Und also das ist dann auch wirklich der einzige Grund, warum das zu rechtfertigen ist, weil jetzt, es ist halt einfach so, und darauf werden wir, denke ich, gleich auch nochmal zu sprechen kommen, der Kreis an Spielern, der für dieses System, das Peter Bosz spielen lässt, geeignet ist, beschränkt sich auf 13 oder 14 Spielern. Und wenn du jetzt mit 13 oder 14 Spielern noch 6-7 englische Wochen bestreiten willst, dann kannst du eigentlich alles abhaken. Und deswegen bin ich relativ froh, dass sich das Thema relativ früh erledigt hat und man jetzt nur noch einmal pro Woche spielen kann und dann kommt man auch mit 13 oder 14 Spielern aus.
Richtig, dann lass uns doch mal auf die Spieler kommen. Und,
sehr gerne.
Ja, wir haben eigentlich so eine recht klare, wenn es denn läuft, erste Elf.
Genau.
Die unter Peter
Bosz. Das hatte sich schon in der Vorbereitung angedeutet. Also die erste Elf, die Peter Bosz gerne spielen lassen würde, wenn es denn keine Verletzten gäbe, ist relativ klar und hat sich seitdem auch nicht mehr geändert.
Außer jetzt natürlich teilweise durch diese Umstellung mit Tignetwey und Wendell.
Also, ja, das meinte ich
aber
ja.
Aber das ist halt klar.
Durch die Verletzten halt.
Genau. Und ansonsten haben wir da diesen erlauchten Kreis der 11 Spieler plus Nummer 12 und Nummer 13. Jetzt hast du schon richtig gesagt, es gibt einzelne Spieler, und zu denen kommen wir gleich, die unter Peter Bosz richtig aufgeblüht sind. Und es gibt dann die Spieler Nummer 14, Nummer 15, Nummer 16, wo man dann natürlich hätte sagen können, komm, gegen Krasnodar oder gegen Heidenheim oder auch mal in der Bundesliga. Also ich hätte gegen Dortmund zum Beispiel gerne gesehen, dass er Paulinho bringt. So, das einfach schmeiß ihn rein.
Ja, klar.
In so ein Spiel kannst du mal machen.
Unbekümmertheit.
Ja, kann man ihm das so ein bisschen vorwerfen, dass er halt sehr arg auf seine 13 Spieler beharrt und Nummer 14, 15, 16 halt komplett hinten über zu kippen scheinen?
Ja, es ist schwierig, dem da was vorzuwerfen, weil er hat halt momentan Erfolg. Und deswegen ist schwierig zu sagen. Also ich kann es ihm eigentlich nicht verübeln, weil wenn ich dann, mir wird dann halt auch manchmal ein bisschen übel, wenn ich Mitchell Weiser am Ball sehe. Und dann kann ich das schon irgendwie verstehen.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst und wie du das meinst, aber die Mannschaft kam aus der Hinrunde, nach der Hinrunde aus einer schwierigen Phase, und wenn die sich jetzt erstmal findet, ein paar Spiele lang, dann ist das ganz gut und dann können wir, denke ich, auch mal es geht jetzt wirklich um diese Phase, können wir langsam auch mal über einen Paulinho reden. Und auch mal über Spieler Nummer 14 und 15 und 16.
Gut, und dann haben wir natürlich die Spieler, die ja unter ihm komplett aufgeblüht sind. Und da ist, glaube ich, allen voran Julian Brandt zu nennen. Was der, und er hat natürlich die Wechselrichtlinie gehört, ne? Peter Bosz ist natürlich für ihn auch Pflicht, Ohrtüre sozusagen. Ja, er hört das gerne, denn er hat dann auch gehört, als wir dann in der Hinrunde unsere Werkstattin hatten, gesagt haben, dass Julian Brandt ins Zentrum muss. Ja, und was passiert, wenn er im Zentrum spielt? Er ist der beste Fußballer neben Charles Aranguiz, den wir im Kader haben. Tatsächlich.
Ja. Also kann ich wenig zu sagen. Das war quasi mit Ansage, also nicht mit unserer Ansage, sondern spätestens nachdem Peter Bosz den dann halt in der Vorbereitung auf der Doppelzehn spielen lassen hat, lief es einfach. Und das war nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber trotzdem, also eine Sache, die mir aufgefallen ist in den beiden Spielen, wo das eben nicht so war, jetzt, wenn Brandt und Havertz zusammen auf dieser Doppel-8 spielen im 4-3-3, ist es für beide besser, als wenn sie andere Positionen bekleiden. Da fühlen sie sich meines Erachtens nach ein bisschen sicherer.
Auf der Doppel-8 meinst du jetzt?
Ja, genau. Also wenn die auf der Doppel-8 spielen, nebeneinander, weil Havertz hängt jetzt natürlich wieder auf dieser Halbposition rum, auf der es für ihn nicht einfach ist zu spielen, weil er natürlich hart angegangen wird von Innenverteidigern dann, während er auf der Achterposition, finde ich, eine relative Freiheit eigentlich hatte. Und jetzt hängt er wieder in diesen Zweikämpfen fest, in denen er eigentlich nicht festhängen möchte. Und das kommt ihm nicht richtig zugute. Das heißt, er hat jetzt, finde ich, in den letzten beiden Spielen jetzt Spiele gehabt, wo er ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt ist, Kai Havertz jetzt. Julian Brandt, mit dem merkt man natürlich, und da ist auch dieses Spiel zwischen Julian Brandt und Charles Aranguiz nebeneinander, wenn man Baumi jetzt einfach mal auf diese Sechserposition zieht, ist ein anderes als Brandt und Havertz, die sich blind verstehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, genau, also aber die beiden haben auch andere Stärken. Also genau. Arangis ist halt dann wirklich auch eher der Kämpfer, der Box-to-Box-Midfielder. Und während halt Brandt und Havertz halt waschechte Zehner sind. Also da das ist dann halt relativ klar. Und deswegen will Bosch diese Doppel-8 halt auch ungerne zerstören. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann muss sich Kai Havertz auch in den Dienst der Mannschaft stellen und macht das dann auch ganz gut.
So, und welche Rolle spielt Kevin Volland für dich aktuell? Also ich finde ihn immer noch fehl auf dem Platz irgendwie. Also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, er kämpft für Bayern 04 und ich glaube ihm auch, dass er den Verein im Herzen hat, aber allzu oft empfinde ich ihn in keiner Rolle, wo ich sage, ich verstehe, was er soll. So, er macht wenig Räume auf, was ich dann mir wünschen würde eigentlich von einem Spieler wie ihm. Er steht oft im Weg. Also es kommt immer noch diese Volland-Situation, dass er einfach im Weg steht. Klar, er schießt das ein oder andere Tor, geschenkt. Aber was ist so für dich diese Volland-Rolle aktuell im Sturmzentrum? Und warum kann das nicht Lucas Alario spielen?
Also was mir aufgefallen ist jetzt in den vergangenen Wochen ist, dass es wahrscheinlich keinen taktisch disziplinierteren Spieler jemals unter dem Bayer-Kreuz gab als Kevin Volland.
Das kann man so sagen, also, das stimmt.
Was er dann halt gegen den Ball macht, ist dann wirklich schon extrem stark und extrem diszipliniert und er weiß einfach genau, in welche Räume er dann gegen den Ball wie anlaufen muss. Aber klar, mit dem Ball, er hat natürlich ein paar Tore gemacht, das spricht für ihn. Mhm. Das waren auch teilweise gar keine so leichten Tore, wenn ich an das gegen Wolfsburg denke. Aber er hat dann halt auch die Aktionen, die einfach eines Mittelstürmers nicht würdig sind. Auch gegen Wolfsburg hat er ein paar Aktionen 90- oder 100-prozentige vergeben, schießt manchmal zu hastig ab, verschlammt manche Bälle, wobei das mittlerweile besser geworden ist. Aber ja, Fehl am Platz würde ich ihn jetzt nicht beschreiben, weil er hat halt gerade durch dieses defensive Verhalten seine Daseinsberechtigung, um es mal so auszudrücken. Und ja, Alario ist ein schwieriges Thema. Also langsam bin ich fast schon sehr enttäuscht von ihm, weil selbst als er dann die Einsätze hatte, zum Beispiel gegen Krasnodar, hatte er keine wirklich klaren Aktionen. Er hatte, glaube ich, diesen einen Lattenschuss, der dann abgefälscht war vorher noch. Aber er hat einfach nicht mehr dieses, weiß ich nicht, so dieses Mittelstürmer, diese Mittelstürmer-Nase einfach. Und deswegen bin ich in der Hinsicht ein bisschen von ihm enttäuscht. Hat auch halt, glaube nur gegen Bayern getroffen. Mhm. Und ja, das da weiß ich nicht ganz, was mit ihm so los ist. Also von daher kann ich schon verstehen, dass Peter Bosch momentan Volland ihm bevorzugt.
Weißt du, genau deswegen schätze ich das, mit dir darüber zu sprechen, weil du mit vernünftigen Argumenten daherkommst, wenn ich mit meinen Nonsens-Theorien komme, dass ein Spieler fehl am Platz ist und du mir klar aufzeigst, warum dieser Spieler eigentlich dann doch gar nicht so fehl am Platz ist. Vielen Dank dafür.
Ja,
gerne. Das ist halt genau so ein Austausch, den ich mir wünsche, hier in der Werkskantine am Wasserturm. Also wenn ihr mal dabei sein wollt und ja, mich ein bisschen gerade biegen wollt in meinen Meinungen und Ausdrücken, dann folgt mir gerne bei Twitter, @ks_0811, schreibt mir eine Nachricht und dann ja, kommen wir gerne mal hier zusammen und sprechen über Bayern 04 Leverkusen, @Eliano_L bei Twitter, wenn ihr ihm da folgen wollt. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, wenn ihr mal dabei sein möchtet oder generell einfach Feedback habt. Liked die Werkskantine bei Facebook, wir haben eine Facebook-Seite, da könnt ihr natürlich auch drüber diskutieren und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen die Unterhaltung nochmal schüren können und jetzt tatsächlich bald auch mal regelmäßiger diese Kantine aufmachen. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir weiter über Bayer Leverkusen hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de, euer Podcast rund um Bayer 04 Leverkusen, und wir kommen zu einem Punkt, der so langsam aber sicher auch ansteht, gerade auch in Leverkusen, der Transfersommer, ja, so ganz leicht am Horizont neben einer eventuellen Qualifikation für die Europa League oder Champions League, je nachdem wie gut das Ganze in den nächsten Spielen so läuft, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was passiert im Sommer unterm Bayerkreuz bei den Spielern. Simon Rolfes, unser neuer Sportdirektor, ja, hat seine erste Transferperiode, seine wirkliche Transferperiode vor sich. Diesen Winter nehme ich jetzt einfach mal da raus, denn da war es eigentlich klar, dass nichts passieren wird. Jetzt gab es ja in der letzten Woche diesen ominösen Artikel, ich weiß gar nicht, wer es zuerst berichtet hat, Bild, Kicker oder Spox, wie auch immer.
Kicker,
natürlich, wer sonst, ne? 25 Millionen für Julian Brandt. Wir haben gerade lobend über ihn gesprochen. Vielleicht kannst du mir da so ein bisschen deine Meinung zu sagen, wenn ich sage, wenn du als Julian Brandt in Interviews sagst, wie sehr du Bayer Leverkusen schätzt, du die Ruhe schätzt, du den Trainer schätzt. Gut, zu dem Zeitpunkt, als er verlängert hat, war Peter Bosch nicht der Trainer. Aber generell die Entwicklungsmöglichkeiten schätzt, du weißt, was du willst. Und dann sagst du, okay, ich weiß, dass, ich glaube, vorher war die Klausel bei, was weiß ich, 18 Millionen oder so, oder 20 Millionen. So, jetzt machen wir 25 Millionen. Das ist ja immer noch ein Spottpreis, und ich glaube, Julian Brandt und sein Vater, die sind nicht doof, die wissen ganz genau, dass sie mehr Geld rauskriegen können. Warum sagt ein Spieler dann nicht, okay, dann nehme ich diese Ausstiegsklausel raus, wenn ich doch nicht unbedingt das Ziel habe, jetzt schnell wegzuwollen? Weil für mich klingt das halt immer noch nach, damit ich noch schnell weg kann, sind 25 Millionen ausreichend. Und gut, es sind immerhin mehr als die obligatorischen 22 Millionen, die in Leverkusen, oder 12,5 Millionen für manche Spieler, die an Ausstiegsklauseln drin sind. Ja, aber wie hast du das aufgenommen, als rausgekommen ist, dass es diese Ausstiegsklausel dann gibt?
Ja, also habe eigentlich die nächste Seite aufgeblättert. Also
okay.
Das war jetzt für mich kein Riesenschock. aber ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst, dass Julian Brandt nicht zuerst das eine sagen braucht, um dann das andere zu machen.
Ja.
Und das kann ich auch total verstehen. Aber ich war halt nicht bei den Vertragsgesprächen dabei und weiß auch nicht, welche Faktoren da noch mitspielen. Was ich weiß, ist, dass eine Ausstiegsklausel natürlich nicht gleichbedeutend ist damit, dass er sie oder dass er davon Gebrauch macht. Was ich auch weiß, ist, dass die Ausstiegsklausel für heutige Verhältnisse einfach total lächerlich ist.
Ja.
Und deswegen kann ich auch da deinen Punkt verstehen, und es ist halt einfach auch, ja, komisch, die ganze Sache. Aber es ist nun mal so. Und dabei, oder ja, jetzt muss man halt schauen, wie sich Julian Brandt orientieren möchte im Sommer. Was ich ihm allerdings abnehme, und das ist halt einfach so, ist, dass er sich in Leverkusen wahrscheinlich sehr wohl fühlt. Gerade jetzt auch in der neuen Rolle unter einem neuen Trainer, einem neuen System, wo er aufblüht, und dass ihm seine Arbeit momentan einfach richtig Spaß macht. Und deswegen ist es ein Zwiespalt, klar, zwischen sein Wert wird immer mehr, sein eigentlicher Wert, weil er immer besser spielt, aber weil er halt besser spielt, fühlt er sich halt wohler. Und deswegen, ja, muss man schauen. Aber ich weiß, wie du das meinst, und es ist klar, es ist einfach ärgerlich, weil man locker 15 bis 20 Millionen mindestens mehr für ihn hätte rausholen können. Und dann wird die Frage nach dem Ersatz auch schwieriger, gestaltet sich ein bisschen schwieriger, weil es fehlen halt ein paar Millionchen, mit denen es einfacher wäre, einen adäquaten Ersatz zu holen.
Ich will gar nicht wissen, in welch verhältnismäßig günstigem Paket man die Spieler Havertz und Brandt gemeinsam loseisen könnte.
Ja, wobei Havertz hat ja, glaube ich, gar keine Ausstiegsklausel.
Ja, ich dachte auch, bis das rauskam, dass Brandt auch keine mehr hätte nach der Verlängerung.
Ja,
also das war doch, glaube ich, sogar das, was damals so ein bisschen als Gerücht mitschwang, dass die Ausstiegsklausel raus wäre. Aber gut.
Ich glaube, das war bei Tah.
Ja, gut. So spielt er auch dieses Jahr, dass er keine Ausstiegsklausel braucht, weil er keinen neuen Verein bekommt, so wie der spielt. Sorry. Also, ey. Oh, okay. Bleiben wir mal kurz bei Jonathan Tah. Der sollte mal weniger Social Media machen und weniger von Georg Nolte beraten werden und Under Armour Scheiße machen und sich mehr auf Fußball konzentrieren. Also, was der teilweise für einen Rotz spielt, Körper, also ohne Körperspannung, der Mann hat, ich kenne keinen Fußballer. Keinen. Selbst Dominik Heinz vom SC Freiburg. Und der ist wirklich kein guter Verteidiger. Der hat mehr vernünftige, also sagen wir so, mehr Strafraumbeherrschung, egal ob defensiv oder offensiv, als Jonathan Tah teilweise. Jonathan Tah ist, also bei der Größe und der Bulligkeit, dass der gegen Borussia Dortmund, der hat ja den Bürki so hart angeköpft, dass der Ball nur reingehen konnte. Ja, aber das stimmt, ja. Dass ein Spieler so wirkungslos ist im Offensivkopfball, Kyriakos Papadopoulos ist gefühlt 15 Zentimeter kleiner als er, wird aber beim Offensivkopfball 3 Meter groß und ballert den Ball mit 120 km/h ins Tor rein, während Jonathan Tah noch seine Beine versucht zu organisieren. Und generell, wenn Jonathan Tah den nächsten Schritt machen will irgendwann, Junge, konzentrier dich mal. Also teilweise hanebüchene Fehlpässe, irgendwelche Rückspiele zu Radetzky, die drohen zu kurz zu kommen, oder Querbälle zu Sven Bender oder zu einem der Außenverteidiger, wo ich mir dann denke, so ein bisschen mehr Körperspannung oder auch gegen Dortmund. Wenn Jonathan Tah, gut, er musste den Fehler ausbügeln, den andere gemacht haben, aber Zagadou kann so nicht hinter ihm herlaufen. So, das ist meine Meinung zu Jonathan Tah. Ich würde mir wünschen, dass er wieder an seine Leistungen anknüpft, aber in diesem Jahr kommt er an diese Leistungen, die er in den letzten 1-2 Jahren gezeigt hat, meines Erachtens nach Eliano nicht ran.
Ja, kann ich tatsächlich wenig zu sagen, weil ich mich tatsächlich eher mehr mit den anderen beiden Innenverteidigern beschäftigt habe, also Sven Bender und Alex Dragovic. Da ist für mich einfach so eine Konstante, weiß ich nicht, also finde ihn jetzt nicht komplett, oder ich sehe ihn nicht komplett negativ, so wie du.
Nein, ich sehe ihn auch nicht komplett negativ, aber ich finde, nee, wenn man
so
den...
negativ halt.
Man hat ja schon einen Standard jetzt an die Spieler und die sie auch an sich selber haben.
Ja,
das stimmt. Er ist ja auch Nationalspieler.
Ja, das stimmt.
Ja, und jetzt ist ja auch noch ein Platz frei geworden für ihn, 2 sogar in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft. Mhm. Dann sollte man jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Und ne, jetzt ist doch seine Chance, auch da mal was zu reißen.
Eigentlich ja. Meine Meinung. Aber er spielt schon das ganze Jahr nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist, tatsächlich.
Nee.
Also,
es ist besser, wenn Lars Bender neben
mich. Er hat jetzt für mich nicht die Riesenböcke sich geleistet oder so. Also er hat einfach gespielt wie eine Note 3,5. So.
Ey, teilweise, Eliano, hat er Rückpässe gespielt, die zu Torchancen des Gegners geführt haben. Hat er seine lapidare Entschuldigungshand gehoben. Zum Glück, dass Radetzky da stand, der übrigens Bombe hält in letzter Zeit.
Absolut.
Sven Bender, gut. Wenn der sich nicht gerade selber den Kopf aufschlägt beim Kopfball, macht er auch seine soliden Spiele. Alex Dragovic, tut mir leid. Der hat sich richtig in die Mannschaft gespielt in der Hinrunde. Man sieht aber auch schon, dass er mit diesen Pressing-Situationen tatsächlich so seine Schwierigkeiten hat. Also da ein bisschen überfordert zu sein scheint. Aber ich hoffe, dass dadurch, dass jetzt auch Peter Bosch ein paar andere Systeme ausprobiert und er hat das dann gegen Freiburg, finde ich, dann wiederum gut gemacht, wo es ein bisschen stabiler lief in der Innenverteidigung. Ja, ist aber trotzdem einer dieser Spieler, bei denen ich glaube, dass die im Sommer den Verein wechseln werden.
Ja, Dragovic ist für mich auch so eine Sache. Spielerisch finde ich ihn besser als die beiden anderen. Mhm. Das hat auch einen Grund, weil er eigentlich so ziemlich der Einzige ist, der mal andere will, also mit dem Ball weiß, was er mit dem Ball machen muss, also geht halt gerne mal ein paar Meter nach vorne, statt so wie Sven Bender und Jonathan Tah stehen zu bleiben und noch einen Querpass zu spielen, dann geht Dragovic halt mal ein paar Meter nach vorne, kann so die erste Pressinglinie dann halt selber überspielen, aber ich sehe es dann auch genau wie du in den vergangenen Spielen, wo er gespielt hat. Ich glaube, Krasnodar auch. Ich weiß es gerade gar nicht. Düsseldorf hat er gespielt und Freiburg. Hat er es gut gemacht nach vorne, aber er wurde halt nach hinten kaum herausgefordert. Und deswegen bin ich mir da immer noch relativ unschlüssig, weil er gegen Heidenheim grauenhaftes Spiel hatte. Und ich deswegen nicht genau weiß, ob er jetzt ins System passt oder nicht. Anders als bei Sven Bender, der für mich der beste Innenverteidiger momentan ist in Leverkusen, weil er einfach ein unfassbar gutes Timing hat. Ja. Ein Stellungsspiel, das habe ich so in dem System selten gesehen und einfach so eine Präzision in seinen Aktionen, das da bin ich sehr glücklich immer, wenn er dann auf dem Platz steht, was nicht so oft der Fall ist, leider.
Aber öfter, als ich gedacht habe vorher, muss man mal dazu sagen. Übrigens, nochmal um zu Jonathan Tah zu kommen, der spielt besser, wenn Lars Bender neben ihm steht, als Mitchell.
Ja, definitiv, das mal so, weil Sven Bender, also lässt sich für mich relativ einfach erklären, Sven Bender ist da der Abwehrchef und wenn er nicht da ist, ist Jonathan Tah der Abwehrchef und ich schätze, das kann er noch nicht so gut.
So, dann schauen wir mal auf die Kaderliste und dann gibt es ja so einige Spieler, wo, also ich lese jetzt mal so die Spieler vor, wo ich denke, da könnte im Sommer was passieren und du kannst dann sagen, ja, stimmt, oder ich habe noch diese Spieler. Also ich fange einfach mal an, Thorsten Kirschbaum, denke ich mal, wird den Verein verlassen. Dann haben wir eine Abwehr, wie gesagt, Alexander Dragovic und ich glaube, Tenjetwei wird gehen, weil sie mit Panayotis Retsos planen insgesamt und nicht mit Tenjetwei, obwohl ich bei Retsos vorsichtig wäre, denn das mit der Verletzungsanfälligkeit bei Griechen in Leverkusen kennen wir schon. So, dann Wendell hängt ganz davon ab, ob ein Verein Interesse an ihm hat. Ich glaube nach wie vor, dass Wendell tatsächlich seinen Peak erreicht hat bis schon und schon über dem Zenit hinaus ist, auch wenn er erst 25 ist. Viel Leistungssteigerung ist da nicht zu sehen, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass er einfach bleibt, weil einfach die Angebote ausbleiben. Arangis ist die Frage, verlängern sie mit ihm? Oder ist es das letzte Jahr, wo sie ihn für Geld abgeben können? Kann mir aber sogar vorstellen, dass sie einfach noch weiterlaufen lassen und im Laufe der nächsten Saison das Ganze verlängert wird. Deswegen bin ich da eher positiv, dass er bleibt. Dominic Kor habe ich auch auf der Liste als einer der Spieler, die sich einen neuen Verein suchen könnten, weil er unter dem spielintensiven System von Peter Bosch, denke ich, keine große Rolle spielen wird. Er einfach zu viele spielerische Defizite hat. Klar, kämpferisch läuft das, aber Julian Baumgartlinger ist so zäh, den reißt nicht mal Nasenbeinbruch raus, dass Dominic Kor da sehr große Probleme haben wird, sich durchzusetzen. Deswegen Dominic Kor vielleicht auch ein Spieler, der gehen könnte. Und vorne im Sturm, gut, Kiese Thelin, das sollte klar sein, dass er den Verein verlässt und ist auch gut so. Und Lucas Alario wird im Sommer gehen. So, also wenn ich nochmal meine Liste wirklich jetzt auf die Spieler, wo ich denke, die gehen auf jeden Fall, würde ich sagen Thorsten Kirschbaum, Alexander Dragovic, Tenjetwei und Lucas Alario zusätzlich zu Isaac Kiese Thelin. Bei Chor muss man halt schauen, ob den jemand haben will. So, was sagst du dazu?
Dann würde ich gerne mal meine Liste vorlesen.
Ja.
Thorsten Kirschbaum, Dragovic, Jetwei, Wendell, Chor, Schreck, Alario, Thelin.
Guck, hey, und wir haben uns nicht abgesprochen vorher.
Nee,
wirklich,
Heute Nachmittag habe ich das gemacht, habe einfach mal mir das alles aufgeschrieben und dann. Also jetzt bin ich kurz raus.
Nee, mach nichts. Also wir sind da auf jeden Fall, wir haben uns nicht abgesprochen. Und,
nee, genau.
Gut, Sam Schreck habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, den kann man natürlich verleihen.
Ja, ne? Genau.
Klar. Also
da denke ich halt, dass er es nicht packen wird. Naja, auf jeden Fall, genau, heute Nachmittag habe ich mich halt hingesetzt, habe mir den Kader nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Im Hinterkopf hatte ich halt meine These, dass nur 14 oder 13 Spieler zum System passen und habe mir das dann so angepasst.
Ja.
Genau.
Und das ergibt eigentlich auch sehr viel Sinn, weil wenn wir dann mal auf die Spieler gucken, die dann noch so auf der Schwebe stehen, also ich glaube eigentlich auch, dass Julian Brandt eher bleibt, dass so ein Leon Bailey nochmal bleibt. Paulinho, denke ich, werden sie nicht verleihen, sondern den werden sie versuchen, irgendwie so zurechtzubiegen, dass das funktioniert. Dann im Sturm Karim Bellarabi, der ist wieder aufgeblüht. Ich glaube auch nicht, dass der den Verein überhaupt nochmal verlassen wird in seiner Karriere. Ich glaube, der ist ganz froh da, wo er ist. Ansonsten, Havertz wird noch mindestens ein Jahr bleiben, Tah wird noch bleiben, die Benders sowieso. Also eigentlich sind wir da recht safe. Interessanterweise haben wir ja beide auch so jemanden wie Alario drauf, ne? Oder Wendell. So,
genau.
Du als etwas sichereren Abgangskandidat, ich als Wackelkandidat. Also Spieler, wo man vielleicht so vor ein, zwei Jahren gesagt hätte, so schnell werden die nicht gehen. Jetzt ist auf einmal die Zeit gekommen, ne?
Genau, das ist so ein bisschen die Schwelle. Habe ich mich dann auch ein bisschen schwieriger getan, halt zwischen Spielern, die halt fix oder wo ich mir es halt vorstellen kann, dass sie auf jeden Fall gehen, und dann halt zwischen Spielern, die ja eher, bei denen es eher unwahrscheinlich ist, dass sie gehen. Also Alario und Wendell, das hängt ja sehr stark ab, ob jemand bereit ist, die Summe dafür zu bezahlen. Hängt zudem auch davon ab, ob man einen adäquaten Ersatz bekommt, weil ich weiß nicht, ob sich Simon Rolfes das antun möchte, auf dem Linksverteidigermarkt gleich zwei neue Leute zu suchen oder mindestens einen zu suchen, wenn man einen Wendell hat, der sich hier wohlfühlt und den man halt auch irgendwann, oder wo man die Hoffnung hat, dass man den irgendwann wieder hinbekommt. Deswegen ist das schwierig. Was ich weiß, ist, dass es ein interessanter Sommer wird.
Ja, da hängt natürlich auch vieles davon ab, für welchen internationalen Wettbewerb sich man sich tatsächlich dann qualifiziert. Heißt natürlich noch lange nicht, dass bei Champions League nicht doch sehr viel passiert. Dann ist natürlich die Frage, wer könnte denn so kommen? Und wie ich dich kenne, hast du dir da sicherlich auch schon ein paar Gedanken gemacht.
Ja, das ist leider richtig. aber also das sind halt teilweise Namen, da kann man wenig mit anfangen, weil ich mich dann eher aufs Ausland konzentriert habe und nicht so sehr auf die Bundesliga. Deswegen wird es da eher weniger Sinn machen, wenn ich die jetzt hier vortrage. Aber es sind neben, und das haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschlagen, es geht nicht nur darum, einen Kader oder die Leute zu ersetzen, die gehen, sondern vor allem den Kader zu ergänzen.
Genau.
Weil zum Beispiel auf der offensiven Mittelfeldposition, also diese Doppel-8, Doppel-10, fehlen einfach zwei Backups für mich.
Ja.
Meiner Ansicht nach fehlen da halt zwei Leute, die diese Position bekleiden könnten, adäquat, die man auch in einem Champions-League-Spiel einsetzen könnte. Dann halt die Linksverteidigerposition fehlt für mich. Bin ich relativ ehrlich, weil, weiß nicht, Tignett, weil kann ich einfach nicht gut ab. Und dazu fehlt noch ein linker Mittelfeldspieler. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass Julian Brandt jetzt im Zentrum ist und nicht kein Flügelspieler mehr ist und man jetzt nur noch Paulinho als Backup, als einzigen Backup auf den Flügeln hat. Und das sind die drei beziehungsweise vier Positionen, wo man den Kader auf jeden Fall ergänzen muss.
Knipser vorne?
Und dann, wie bitte?
Knipser vorne?
Das ist halt schwierig, weil man hat halt mit Volland und Alario halt nominell zwei Stürmer. Und Alario kam ja damals als sehr hochgepriesene Knipser.
Ja.
Deswegen weiß ich, das ist halt auch so ein schwieriges Ding. Aber ansonsten geht es halt für mich nur noch darum, einen Ersatz zu holen. Und da ist es mühsam, sich darüber zu unterhalten, weil es halt darum geht, die Spieler zu, beziehungsweise erstmal zu verkaufen.
Ja,
und das ist dann halt relativ schwierig, da als Fan einen Überblick zu bekommen.
Das stimmt. Interessant ist übrigens dann die Situation, wenn jetzt so ein Alario gehen sollte und wenn Paulinho sich doch nicht durchsetzen sollte, wären natürlich die gesagt haben, Jonas Bolt war eigentlich gar nicht so gut als Auge, Wasser auf die Mühlen bekommen.
Das sind
natürlich zwei seiner großen Schläge in den letzten Jahren gewesen.
Ja, muss man einfach so sehen. Wobei ich auch sagen muss, dass diese ganze Diskussion, die ich ja auch selber betreibe, dass der Kader nicht zum System passt, muss ich relativieren. In Bezug auf Jonas Bolt wollte ich nur mal eben einwerfen, weil er für mich einen sehr, sehr guten Kader zusammengestellt hat, nur halt für einen Trainer, dessen Spielsystem ungefähr genau das Gegenteil ist von dem, wie es jetzt ist. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht unbedingt als Vorwurf, dass der Kader halt jetzt ungeeignet ist, weil
nee, interessanterweise
konnte er nicht wissen.
Aber interessanterweise ist es doch so, dass die Spieler, so wie es jetzt bei den ersten 13 zumindest der Fall ist, perfekt auf das passen, was Peter Bosz will. Und man weiß, dass Jonas Bold Peter Bosz schon im Sommer wollte.
Ja, das stimmt. Wobei das natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele Spieler unter Roger Schmidt schon das gespielt haben, was Peter Bosz jetzt spielt.
Ja, gut.
Und von daher ist es hat das auch damit zu tun, denke ich.
So gesehen, ja. Klar, bei mir geistern ja im Kopf immer, also ich mag ja Mentalitätsspieler ganz gerne, ja. Mhm. Und ich mag gerne Leute, die sich auch aufreiben und auch mal Leute, die vielleicht so ein bisschen outside the box sind, was Bayer Leverkusen angeht, dem man vielleicht erstmal sagt, ja, da fehlt vielleicht die Qualität, aber ich glaube, dass sie das mit einem gewissen Herzen auch wieder rausholen können. Also gerade bei den Außenverteidigerpositionen hatte ich jetzt auch letztens eine kleine Diskussion bei Twitter, beziehungsweise nicht so richtig Diskussion, sondern man hat sich dann halt ausgetauscht. Das ist ein bisschen besser geworden, finde ich. Philipp Max vom FC Augsburg, Christian Günther vom SC Freiburg, ne? Auch wenn das erstmal auf dem Papier vielleicht nicht Spieler sind, die internationale Klasse haben, so sind es immer noch Spieler, die man entwickeln kann.
Es geht ja nicht. Also du kannst keinen als Leverkusen, ob du dich jetzt für Champions League oder weiß ich nicht, was es darüber noch gibt.
Aber das wollen
weiß
die Leute
ja nicht,
doch.
Ob die Super League oder wie das auch immer heißt, eingeführt werden soll. Die wirst du halt nicht bekommen als Bayer Leverkusen.
Nee, aber das ist ja sowas,
und wo... Genau deswegen musst du dich mit diesem Markt halt beschäftigen, Spieler, die in der Hierarchie, in der Bundesliga-Hierarchie quasi unter dir sind, die wechselwillig sind, aber trotzdem die Mannschaft verstärken, ob in der Breite oder in der Spitze.
Genau, und das ist halt sowas, das verstehe ich manche Leverkusen-Fans nicht. Also jeder, der sich jetzt von euch angesprochen fühlt, das soll so sein, nehmt euch nicht so wichtig. Wir sind immer noch Bayer Leverkusen. So, also klar, wir wollen gerne alle eine Spitzenmannschaft sein, aber wir müssen einfach dem Fakt ins Auge sehen, dass diese Magie, die Bayer Leverkusen mal hatte, die ist so nicht mehr da. Die Leute gehen für das Geld halt eher nach Dortmund. Oder teilweise vielleicht sogar jetzt nicht mehr, aber zu Schalke 04. Ja, keiner weiß, warum sie zu Schalke gehen. Mag gut, Fragezeichen. Aber sie haben es getan. Vielleicht bereuen sie es auch schon. Vielleicht kommen sie dann im zweiten Anlauf ja nach Leverkusen. Mag gut übrigens auch so einer dieser Spieler, wo ich sage, da könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Sollte Schalke wirklich absteigen? also es gibt so, oder Gregoritsch zum Beispiel. Ne, ich bin großer Fan von Michael Gregoritsch. Ich finde,
ich auch, absolut.
Großgewachsener Spieler, abschlussstark, ballsicher. Ja. Wenn der bei der Mannschaft spielt, mit denen er spielen kann und gerade mit Brandt Havertz, ich glaube, das könnte richtig geil sein. So, so als Beispiel. Ne? Und also es gibt genug Spieler, wo man sagen könnte, und dann wird, das würde auch unsere Österreich-Connection so ein bisschen nach vorne treiben natürlich, ne? Wir haben ja auch zurzeit einen großen Drang nach Österreich, ne? Und also wie gesagt, es gibt so Spieler so auf meiner Liste, wo ich sage, die sind vielleicht erstmal unpopulär oder vielleicht eben wie du schon sagst, unterhalb unserer Hierarchie, aber die kann man halt noch mitnehmen und entwickeln und ich glaube, die können auch eine gewisse Geilheit für den Verein entwickeln.
Ja, eben.
So,
und also was ich auch bei Twitter gelesen habe, der Punkt, und den finde ich halt stark, beziehungsweise richtig, nicht stark, richtig, Peter Bosz würde, denke ich mal, ein paar Spieler dazu bewegen können, dass sie nach Leverkusen wechseln, einfach weil es ein geiles System ist, weil es einfach Bock machen kann, in dieser Mannschaft zu spielen. Und jeder Spieler ist halt einfach geil drauf, einen Ball zu haben, ist geil drauf, in einer Mannschaft zu spielen, die das kann, die das will, die selber das Spiel machen will, und würde dann diese Mannschaft in Zukunft einer Mannschaft wie Schalke bevorzugen,
denke ich
einfach mal.
Ganz genau, perfekt zusammengefasst. So, jetzt wie sich das entwickeln kann und auch je nachdem, ob man sich jetzt tatsächlich noch in die Champions League spielt, aber allein diese Freude ist ja wieder gekommen, sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Fans. Man hat wieder Spaß, ins Stadion zu gehen. Ja. Klar, es wird Niederlagen geben und es wird ärgerliche Spiele geben, aber ich freue mich einfach generell mal wieder Spaß daran zu haben, Bayer Leverkusen zuzuschauen. Und
ja, es ist einfach, also es ist sowohl taktisch interessant auch, als auch einfach spielerisch so.
Ja.
Du hast einfach die Grundlagen da. Du hast mal einen Doppelpass, du hast mal einen Steilpass, du hast mal ein Dreieck und das ist halt einfach geil. So.
Ja.
Muss man einfach so sehen und so sagen.
Ja.
Dass es halt einfach Spaß macht momentan. Hast auch einen Hackenpass mal drin.
Ja.
Und so. Und
dann hast du Mitchell Weiser, ja.
Oder? Ja, gut. Kannst halt nichts gegen machen.
Wir machen noch eine kurze Pause und dann schauen wir ein bisschen voraus auf die nächsten ein, zwei Bundesligaspiele von Bayer Leverkusen bis zur Länderspielpause. Und ja, dann werden wir mal schauen, wo es dann vielleicht für uns hingeht. Jetzt gleich in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de geht es auf jeden Fall weiter. Bleibt dran.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal willkommen zurück in der Werkskantine am Wasserturm, eurem Podcast rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, gemeinsam mit Eliano Lucem habe ich die letzten Wochen bei Bayern 04 die Entwicklung unter Peter Bosch und ein paar Spielerdiskussionen Revue passieren lassen. Jetzt kommen wir mal zu einem Blick voraus und da stehen vor der Länderspielpause noch 2 wichtige Spiele an gegen Hannover 96, bei Hannover 96 und dann nächste Woche das Sonntagsmatinee gegen Werder Bremen und dann ist Länderspielpause und aktuell sieht es ja so aus, dass wir Sechster sind mit 39 Punkten, Eintracht Frankfurt mit 40 Punkten vor uns aktuell, wir sind punktgleich mit dem VfL Wolfsburg, die auf Platz 7 sind und Borussia Mönchengladbach mit 43 Punkten eben derer 4 Punkte voraus. Ja, müsste man jetzt eigentlich sagen, mit dem, was man in den letzten Spielen gesehen hat und auch mit dem, was man gegen Freiburg gezeigt hat, das Spiel gegen Hannover muss ein hoher Sieg werden und das gegen Werder Bremen, das ist wiederum eine schwerere Aufgabe.
Ja, wobei ich mich mit dem hohen Sieg da gerne ein bisschen zurückhalten möchte, weil so ein Spiel gegen den Tabellen 17. ist irgendwie immer so ein prädestiniert dafür, dass man da irgendwie krachend scheitert als Bayer Leverkusen. Weiß nicht, warum ich das Gefühl habe.
Aber ganz ehrlich, wenn so ein Thomas Doll sich das Interview stellt nach dem Spiel letzte Woche und eigentlich klar sagt, die Mannschaft ist tot, hier ist nichts, hier gibt's nichts. Also er hat es nicht so genau gesagt, aber er hat es eigentlich durch die Blume gesagt, Martin Kind hat nochmal draufgehauen, jetzt in dem Interview. Ja, da musste eigentlich, wie Julian Brandt das damals gegen den 1. FC Köln falsch zitierterweise gesagt hat, weiter drauftreten.
Ja, nur erinnere ich mich ungern an Spiele gegen Köln im vergangenen Jahr.
Ja.
Du wirst dich noch dran erinnern können. Ja. Aber es ist auch dann eine Chance für die Mannschaft, sich zu zeigen oder zu zeigen, dass sie sich weiterentwickelt hat, dass sie auch mal einfach so ekelhafte Spiele an einem Sonntagabend um 18 Uhr in Niedersachsen gewinnen kann.
Vor allem das Torverhältnis könnte noch interessant werden. So, also
ja, da kann ich dir seit vergangenem Jahr ein Lied von singen.
Ich glaube, wir alle.
Ja.
Nur ich glaube, dass diesmal, wenn es am letzten Spieltag soweit wäre, dass man noch viele Tore schießen sollte, das tatsächlich funktionieren könnte. Und Peter Bosch da schon alles tun würde, dass das auch wirklich klappt. Ja, ja. Also klar, gegen Hannover 96, da musste, also ich finde, es ist jetzt mal die Zeit, dass man auch wieder dieses Selbstverständnis rausholt und sagt, komm,
absolut,
wir fahren dahin, wir wollen
da bin ich jetzt bei dir.
Seriös gestalten, wir wollen jetzt nicht überbordend sein und sagen, ja, die hauen wir auf jeden Fall weg, aber gestalte das genauso seriös wie das Spiel gegen Freiburg. Das hatte auch seine Schwächephasen, muss man auch ehrlich sagen, genau. Wenn eine andere Mannschaft hätte in Leverkusen auch ein Tor geschossen. Der SC Freiburg hat an diesem Tag einfach nichts auf die Kette bekommen.
Ja.
So, und wäre das jetzt Fortuna Düsseldorf gewesen? Glaube ich, dann wäre das ein bisschen anstrengender geworden für die Mannschaft an demselben Tag. Aber so war es eine seriöse Leistung und genauso möchte ich auch, und das glaube ich, wird Peter Bosch dir noch einimpfen, genauso musst du in Hannover rangehen. Die 3 Punkte müssen mitkommen, ob das dann ein 6-0 wird oder ein 1-0 wird, das ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache am Ende wären es die 3 Punkte.
Ja, genau, also die 3 Punkte sind mir eigentlich auch am wichtigsten. Oder das ist halt einfach die Hauptsache momentan, weil wenn man sich dann die anderen Mannschaften anguckt, Wolfsburg spielt in München, das wird, denke ich mal, ein bisschen unangenehmer für die. Gladbach spielt dann in Mainz. Gladbach weiß ja auch nie so ganz, wo die gerade genau, oder was sie gerade wollen. Frankfurt in Düsseldorf. Könnte also ein interessanter Spieltag werden, vor allem mit Blickrichtung nach oben.
Ganz genau. Und dann eben am 26. Spieltag haben wir dann noch das Heimspiel gegen Werder Bremen, sonntags um 13.30 Uhr. Auch da sind wieder Spiele der direkten Konkurrenz. Gladbach spielt dann in Freiburg, Wolfsburg spielt dann zu Hause gegen Düsseldorf und Frankfurt spielt zu Hause gegen Nürnberg. Gut, das ist dann gerade, was Frankfurt angeht, vielleicht ein bisschen einfacher, obwohl, na, gegen Nürnberg, da sollte man das dann, wir kennen das ja, nicht zu einfach angehen. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist gerade dieses Spiel gegen Bremen dann nochmal so eine Aufgabe vor der Länderspielpause, die mir so ein bisschen mehr Sorgen bereitet, weil Bremen immer so eine Mannschaft ist, gegen die kann das für uns entweder richtig gut laufen oder wir tun uns extrem schwer. So, gerade im Pokalspielen tun wir uns gegen Bremen ja schwer, aber auch in der Bundesliga gab es schon das ein oder andere Spiel, aber auch da muss ich eigentlich sagen, so, wenn du jetzt aus diesen Spielen bis zur Länderspielpause deine 6 Punkte holst, sei es 4, dann tut auch diese Niederlage gegen Borussia Dortmund nicht so weh. Ne? Weil die schmerzt 3 Punkte technisch schon, weil das schon Big Points gewesen wären, die Bayer Leverkusen hätte holen können. Aber auch da gegen Bremen, wie schätzt du das dann ein? Ich meine, klar, das kann man bestimmt einfacher sagen nach dem Spiel gegen Hannover, aber so jetzt mit Stand 6. März, 20.06 Uhr, was ist so dein Eindruck? Ist dann Bremen der schwerere Gegner oder doch Hannover?
Also Bremen ist vom Papier her definitiv der schwierigere Gegner. Hannover muss, also wenn du in die Champions League willst, musst du die einfach besiegen. Das lässt für mich keinen Raum für Diskussionen offen. Das ist einfach so. Und bei Bremen verhält es sich eigentlich genauso. Hatten jetzt auch ihre schwächere Phase, sind aber weiterhin ein sehr unangenehmer Gegner, wenn ich da alleine an Max Kruse oder Claudio Pizarro denke, kann da vorne bzw. bei uns hinten immer was anbrennen. Aber Julian Brandt hat schon die 6 Punkte vor der Länderspielpause, Zitat, erwähnt und die sollen es dann sein.
Und gegen Bremen, also ich lache mich schlapp, Finn Bartels feiert sein Comeback, ne, der trifft immer gegen uns. So, ach, das Scheiße, ist immer so. Und der ist, glaube ich, tatsächlich gegen Leverkusen wieder einsatzbereit. Also, aber dann, wir werden, Ilian, pass auf, wir legen das jetzt schon fest. Wir machen die nächste Kantine in der Länderspielpause. So, okay. Das machen wir einfach. Und ja, dann nach der Länderspielpause wird es natürlich richtig interessant. Dann spielst du in Hoffenheim, dann spielst du gegen Leipzig, dann spielst du auch bald schon gegen Frankfurt. Dann hast du echt Spiele, wo du sagst, boah, dann geht's wirklich um die Wurst. Und da kriege ich jetzt schon, da habe ich schon richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, vielleicht reden wir in 2 Wochen anders, wenn es aus den 6 Punkten dann doch 0 Punkte geworden sind. Man kann nie sagen im Fußball, es wird sicher was.
Das stimmt.
Aber das könnte eine richtig heiße Endphase werden.
Das wird die richtig heiße Endphase. Also da muss ich da im Konjunktiv widersprechen. Okay. Also das wird die heiße Endphase.
Und das ist doch das Geile, das hätte ich vor der Winterpause nie im Leben gedacht. Hätten sie den Trainer nicht gewechselt und dann können alle die sagen, Heiko Herrlich hätte nicht entlassen werden können, können wir den Buckel runterrutschen. Ja, das war absolut. Sowas von richtig, den Trainer rauszuschmeißen, weil sonst wären wir tatsächlich noch weiter abgerutscht mit Heiko Herrlich. Ja, und jetzt sieht, dieser ganze Wandel.
Man sieht es bei Schalke.
Ja, man sieht es bei Schalke tatsächlich. Aber ey, ich habe das auch schon einigen gesagt, aber hätte, ganz ehrlich, das sage ich auch ganz öffentlich, hätten sie Heiko Herrlich behalten, hätte mich bei Leverkusen verloren. Das war der erste Moment seit Roger Schmidt, und bei Roger Schmidt war es schon eng, so, aber da habe ich mich noch an dieser Antipathie gegen Roger Schmidt aufrechterhalten. Aber jetzt war der Moment da, wo ich sagte so, wenn sie das noch weiter durchgezogen hätten, dann wäre wirklich was kaputt gegangen. Es ist viel kaputt gegangen in der Hinrunde, bei mir als Fan, ganz persönlich. Und jetzt aber wieder dieses Gefühl zu haben, so man, es entwickelt sich was und es brodelt und es passiert was und es ist Leben in der Bude. Boah, da kriege ich richtig Bock. Da habe ich wieder richtig Bock, ja, auf den Verein, stimmt. Und da habe ich Bock auf Fußball und da habe ich Bock auf Champions League.
Da kannst du davon ausgehen, dass in der Analyse, die wir uns erhofft haben vor der Winterpause, die richtigen Schlüsse gezogen wurden. Ja. Und so kommt es auch, dass du plötzlich in einer Werkskantine-Folge nicht mehr gegen Rudi Völler hetzt. Herzlichen Glückwunsch.
Da hast du jetzt aber zum Ende noch mal einen rausgepackt. Ja, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Es gibt aktuell einfach keinen Grund. Ist das nicht schön? Ja. Einfach mal entspannt so ein lockeres Essen hier einzunehmen, ja, und hier zu sitzen, nicht 3 Weizenbier zu trinken, weil es Fastenzeit, ja, Und einfach auch mal zufrieden zu sein. Ja, allzu selten
kommt es vor. Nein, und vor allem sich auf den Fußball konzentrieren zu können, ja. Das ist das Wichtigste.
Ja, weißt
geht
du,
ja darum.
Genau, darum geht's. Du hast nicht Woche für Woche dieselben Diskussionen. Du kannst einfach dich aufs Wochenende freuen, weil du weißt, irgendwas wird passieren. Es wird kein Spiel mehr geben, wo es zwangsläufig langweilig wird. Nee, du lernst da sogar was dabei. Du lernst was über den Trainer, du lernst was über die Spieler. Und das habe ich einfach vermisst. Und ich finde, wir haben so viele junge, tolle Fußballer im Kader, die so Bock auf Fußball haben, gepaart mit den erfahrenen Spielern, die wir haben, die internationale Erfahrung haben. So wie Julian Brandt es eigentlich gesagt hat heute, wir haben eine perfekte Mischung eigentlich zwischen Jung und Alt. Wir haben einen guten Trainer auf der Bank. Ja, ich habe einfach Bock auf Bayern 04. Ich kann es nicht anders sagen.
Genau so ist es.
Und damit machen wir Schluss für heute. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
Ich habe nichts mehr auf dem Herzen.
Dann ist das, glaube ich, das beste Schlusswort, was wir finden konnten. Vielen Dank, Eliane, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch auch.
Ich hoffe euch auch. Also Feedback gerne her damit, wie gesagt, über unsere Facebook-Seite Werkskantine MSP, wenn ihr die auf der Kurzsuche finden wollt, liked auf jeden Fall und schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare unter dem Podcast. Empfehlt den Leuten die Werkskantine bei Twitter, Hashtag Werkskantine MSP, auch da gerne euer Feedback zur Ausgabe @Eliano_L, wenn ihr Eliano bei Twitter folgen wollt, @KS_0811 für meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Und ja, lasst uns über Bayern 04 quatschen, ja, kommt gerne zu uns in die Sendung. Zu mir in die Sendung. Eliano ist dann auch gerne dabei. Dann machen wir hier ein Trio draus. Ne? Also, dass wir einfach so ein bisschen darüber reden, auch ja außerhalb vielleicht von dem, was man bei Twitter liest oder so, einfach mal drüber quatschen und dann lernen wir auch untereinander mehr über den Verein und über unsere Ansichten kennen und können die auch anpassen. Also, macht's gut. Viel Spaß für die nach Hannover fahren und dann beim Heimspiel gegen Bremen. Wir hören uns dann in der Länderspielpause hier wieder bei der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de. Ja, und die Kantine ist geschlossen.
Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.